Und es hat mich wieder irgendwie so zu dem Wort, was ich für dieses Jahr hatte, zurückgebracht. Und das ist Fokus. Ich so immer jedes Jahr eigentlich, vor allem so um die Silvesterzeit, frage ich Gott so: Gott, was ist dein Wort für das nächste Jahr? Worauf soll ich mich konzentrieren oder was möchtest du in meinem Leben tun? Und letztes Jahr wusste ich ganz klar, das Wort für 2019 für mich persönlich ist Fokus, dass ich meinen Fokus bewahre, dass ich mich nicht ablenken lasse von all den Dingen, die so laufen. Und das dann groß an meine Tür geschrieben, Fokus, um mich immer wieder daran zu erinnern, jeden Abend da zurückzukommen, Fokus, was ist wichtig? Genau. Und ich glaube irgendwie, wir leben in einer krassen Zeit, es passiert so viel und wir sind ständig preschen Sachen auf uns ein, werden wir beeinflusst von Sachen, ständig läuft irgendwo was, es ist alles so schnell und es ist so wichtig, dass wir uns fokussieren. Ich glaube sogar, dass wir es wieder lernen müssen, uns zu fokussieren. Es ist schon, ich habe gemerkt, dass es gibt Zeiten, fällt es mir schwer, mich einfach hinzusetzen und einfach mal zur Ruhe zu kommen, einfach mal meinen Fokus einfach auf Gott zu richten, nichts anderes zu machen. Nicht nebenbei Lobpreis zu hören. Lobpreis ist gut und ist auch gut, wenn wir Lobpreis hören und so weiter. Aber manchmal ist es gut, einfach sich einfach nur hinzusetzen und gar nichts zu machen. Und das kann herausfordernd für mich sein, weil ich möchte lieber was machen. So. Genau. Aber wir müssen es lernen, zu fokussieren. Denn die Frage ist so: Was ist wirklich wichtig? Und es ist interessant, so mit Heinz, der jetzt die letzten Wochen also in den Himmel gegangen ist, oder auch Reinhard Bonnke haben wahrscheinlich viele gehört. Reinhard Bonnke war ein Evangelist in Afrika, hat den gesamten Kontinent Afrikas verändert. Der war es, der Präsident, der sogar was dazu geschrieben hat zu seinem Tod. Der Präsident von Nigeria hat eine öffentliche Bekanntgabe gemacht zu dem Tod von Reinhard Bonnke, dass Reinhard Bonnke das Land verändert hat. Das sind Leute, die wirklich ihren Lauf gelaufen sind, die ihren Fokus bewahrt haben, die sich nicht ablenken lassen haben, die nicht zur Linken oder zur Rechten abgewichen sind, sondern die ihren Lauf gelaufen sind. Und ich möchte auch so jemand sein. Ich möchte auch meinen Lauf laufen. Ich möchte nicht mich ablenken lassen, möchte nicht abweichen von dem Weg, den Gott für mich vorbereitet hat, möchte nicht abweichen zur Linken oder zur Rechten. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind so oft beschäftigt. Und es ist irgendwie schon so ein Ding in unserer Gesellschaft. Ist viel zu tun. Ich bin busy. Im Englischen, ja, ich bin busy. How are you doing? Yeah, life is busy. Immer, immer beschäftigt sein. Und es ist schon so ein, wie so eine gute Tugend geworden. So, ja, bist du faul, wenn du nicht beschäftigt bist? Also, wir müssen immer beschäftigt sein. Das gehört irgendwie so dazu. Und ich glaube, dass dahinter was ziemlich Gefährliches steckt, nämlich so dieses Denken. Erst wenn ich beschäftigt bin, oder ich muss beschäftigt sein, um mich wichtig zu fühlen. Ich muss beschäftigt sein, um mich gebraucht zu fühlen. Ich muss beschäftigt sein, um irgendwo auch einen Sinn in meinem Leben zu haben. Und das ist total kaputt, weil als allererstes ist es unsere Berufung, dass wir Beziehung mit Gott haben, dass wir in ihm gegründet sind, dass wir von ihm angenommen sind, noch bevor wir irgendwas machen. Als Jesus getauft wurde, da hat er noch kein einziges Wunder getan. Da hat er ein ganz normales Leben geführt. Und da hat der Vater schon gesagt: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Noch bevor wir all diese großartigen Dinge tun, noch bevor wir Menschen zu Jesus führen, noch bevor wir großartige Gottesdienste veranstalten, sagt Gott schon: Hey, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Und ja, ich glaube, das ist wirklich so eine Gefahr in unserer Gesellschaft, dieses ständige beschäftigt sein zu müssen. Ich habe vor kurzem mit einer arbeitslosen Person gesprochen und da ist mir bewusst geworden: Beschäftigt sein, Busyness, hat rein gar nichts zu tun mit der Menge an Aufgaben, die wir haben. Ja, die Person ist so ungefähr: Ja, am Samstag, da musste ich die Kinder zum Geburtstag bringen und dann musste ich die abholen. Ja, und da musste ich mich Sonntag erstmal erholen, ne? So, also es hat rein gar nichts mit den Mengen der Aufgaben zu tun. Es ist einfach nur eine Wahrnehmungsfrage. Ist auch Wenn man mit älteren Menschen redet, manchmal so, ältere sind auch ganz oft ganz beschäftigt und man denkt sich so, ja, was machst du denn die ganze Zeit? Ich meine, ich gleich weiß, da gehen Sachen ein bisschen langsamer und das ist auch in Ordnung, aber beschäftigt sein, Busyness hat nichts damit zu tun, wie viele Aufgaben wir haben, sondern es ist so ein, hat was mit diesem, mit Fokus zu tun, mit innerem Frieden, mit, hey, ich kann einfach sein. Wenn ich auf der Straße oder irgendwo mein Zeugnis erzähle, meine Lebensgeschichte erzähle, dann gehe ich auf so eine Zeit ein, wo ich, so in meiner Teenagerzeit, habe ich mich so ein bisschen von Gott abgewandt und habe gedacht, okay, ich schaue mal was, ja, wollte eher mein eigener Gott sein, der Gott meines eigenen Lebens, meine eigenen Entscheidungen treffen. Und da habe ich das auch ganz bewusst erlebt, so, ich habe was getan, ich war irgendwo vielleicht erfolgreich, wir hatten ein Fernsehstudio bei uns an der Schule, war einen Moment, dann haben wir Preise gewonnen, ich habe mich gut gefühlt, juhu, jetzt bin ich angekommen und dann ging es wieder los, dann musste ich wieder arbeiten und dann war ich auf irgendeiner Olympiade in der Schule und war da erfolgreich und ja, jetzt habe ich es, für einen kurzen Moment war es gut und dann musste ich wieder beschäftigt sein, musste wieder arbeiten, um wieder angenommen zu sein oder dann war ich in der Beziehung, hab mich geliebt gefühlt und dann waren Gefühle weg oder weiß ich was und dann musste ich mich wieder bemühen, musste mich wieder, um angenommen zu sein, um Identität zu haben, um gegründet zu sein. Und das ist nicht der Zustand, zu dem wir berufen sind. Das ist der Weg der Welt, dass sie ständig rennen. Von dem Rapper, den wir am Freitag da haben, gibt es so einen Rapper. Da gibt es eine Liedzeile, die ist I'm running, I'm running, I'm running. Also ich bin am Rennen, am Rennen, am Rennen, am Rennen. Und ich habe das Gefühl, das ist so der Schrei der Schrei der Welt. So, ich bin ständig am Rennen. Ich jage was nach, aber ich weiß gar nicht, was ich nachjage. Ich bin ständig beschäftigt. Ich laufe und ich laufe, aber ich komme irgendwie nie zum Ziel. Und das ist nicht, wozu wir berufen sind, sondern wir sind berufen, wirklich in dem Frieden Gottes zu leben. Zu jedem Zeitpunkt zu wissen, hey, es ist alles in Ordnung. Es ist, hey, ich kann einfach entspannen, es ist alles in Ordnung. Amen. Ja, so wozu sind wir berufen? Was ist wirklich der Sinn unseres Lebens? Als allererstes sind wir berufen, in eine Beziehung mit Gott, in ständiger Verbindung zu sein. Früh, wenn wir aufstehen und vielleicht unsere stille Zeit haben oder die Bibel lesen und durch den ganzen Tag hindurch, wir können immer in Beziehung, immer in Verbindung leben. Und das ist unsere allererste und unsere wichtigste Berufung. Und genau das war auch die Botschaft, die wir am Freitag gebracht haben. Was ist der Sinn des Lebens? Jeder hat so ein Verlangen danach, gebraucht zu sein. Jeder hat ein Verlangen danach, irgendwie den echten Sinn seines Lebens zu finden. Und als dieser Sinn lässt sich nirgendwo anders finden, als in der Beziehung mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Jemand, der diese Erde geschaffen hat, der all das in Existenz gebracht hat. Und trotzdem sieht er uns, jeden Einzelnen von uns, und er sagt, hey, ich habe ein Interesse an dir. Ich kenne deinen Namen und ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Egal, keiner hier in diesem Raum, keiner auf dieser Erde ist ein Produkt des Zufalls, sondern Gott hat ihn geschaffen. Er hat ihn gesehen und er hat einen Sinn für unser Leben. Er möchte, dass wir in Verbindung mit ihm leben, jeden Tag unseres Lebens. Und natürlich hat er darüber hinaus Pläne für uns. Er möchte, dass wir diese Welt verändern. Aber ganz oft fokussieren wir uns zu sehr auf den Weltveränderungsteil und wir rennen und wir rennen und wir rennen. Aber die Pläne, die Gott für uns hat, die sind zu groß, als dass wir sie in unserer eigenen Fähigkeit tun könnten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder zurückkommen zu dieser Beziehung. Es ist hier diese vier Punkte eigentlich, erklären auch das Evangelium, das, was wir glauben. Als allererstes ist es das Herz. Als allererstes ist es diese Beziehung, für die wir geschaffen wurden. Als allererstes ist es Gott, der sagt, ich liebe dich. Als allererstes ist es Gott, der sagt, ich habe Interesse an dir, jedem Einzelnen von uns. Und Beziehung mit Gott, das ist irgendwie ein wirklich wichtiges Thema hier in der Gemeinde. Ich glaube, wenn jemand erst fünfmal hier war, dann hat er wahrscheinlich schon mindestens drei Botschaften darüber gehört. Und vielleicht denkst du, okay, gut, ich habe es jetzt gehört. Oder können wir nicht, also gibt es nicht mal was Next Level. So. Aber das ist das Wichtigste. Es ist das Allerwichtigste. Jeden Tag, wo wir nicht in dieser Verbindung leben, ist ein Tag, wo wir nicht in dem gelebt haben, was Gott für uns vorbestimmt hatte. Und deshalb ist es so wichtig, uns ständig wieder daran zu erinnern. Das ist das allererste, was wir tun sollten, ist einfach diese Gemeinschaft, in dieser Gemeinschaft zu leben. Und das ist auch dieser Urzustand, den Gott vorhergesehen hatte, da im Garten Eden, als er Adam geschaffen hatte. Da waren Adam und Gott, sie haben in perfekter Gemeinschaft gelebt. Da war nichts, was sie getrennt hatte. Sie haben einfach als Freunde, haben sie dort gelebt. Und das ist der Zustand, den Gott geplant hatte. Dafür hat Gott Menschen geschaffen, dass er ein Gegenüber hat, dass sie Gemeinschaft haben können. Und Jesus hat genau so gelebt. Wenn wir an Jesus denken, dann denken wir an all die großen Sachen, die er getan hat, die Wunder und wie er gehorsam war bis an den Tod. Aber der Ursprung, die Quelle von dem, war immer die Beziehung zu Gott. Das heißt, dass er hat nur das getan, was er den Vater tun sehen hat. Er hat nur das gesagt, was der Vater gesagt hat. Er war ein Nachahmer Gottes. Aber wir können nur das nachahmen, was wir gesehen haben. Es ist ganz interessant, man sieht bei Kindern immer, wie sie Nachahmer ihrer Eltern werden. Aber sie können nur ihre Eltern nachahmen, wenn ihre Eltern in ihrem Leben sind. Sie können nur das nachahmen, die Leute nachahmen, mit denen sie eine Beziehung haben. So, und wenn Kinder jetzt weggenommen werden von ihren Eltern, dann würden sie andere Leute nachahmen. Wir ahmen das nach, was uns vorgelebt wird. Und wenn wir nicht in Beziehung mit Gott leben, wenn wir nicht in Verbindung mit Gott leben, an diesem Ort der Gemeinschaft, dann können wir ihn nicht nachahmen. Dann werden wir andere Dinge nachahmen, dann werden wir die Dinge der Welt nachahmen, dann werden wir uns eigene Konzepte überlegen. Aber wir müssen an diesem Ort der Gemeinschaft leben. Und dann Jesaja 40, Vers 31 heißt es, aber die auf den Herrn harren, sie gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und sie ermatten nicht, sie gehen und sie ermüden nicht. Als allererstes harren wir auf den Herrn, als allererstes sind unsere Gedanken bei Gott, als allererstes leben wir an diesem Ort der Gemeinschaft und der Verbindung mit ihm und dann empfangen wir Kraft und dann können wir rennen und dann rennen wir, aber es ist nicht anstrengend, dann rennen wir, dann laufen wir, aber wir werden nicht müde, dann rennen wir und da ist eine Freude da, da ist eine Begeisterung da, weil wir wissen, wir sind nicht alleine, sondern wir leben an diesem Ort der Gemeinschaft. Wir gehen Schritt für Schritt mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, der direkt an unserer Seite ist. In Matthäus 13, Vers 44, da heißt es, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Er hat den Menschen in einem Acker einen Schatz gefunden und er hat ihn verborgen. Er hat das getan, was notwendig war, um sicherzustellen, dass niemand diesen Schatz wegnimmt. Deshalb hat er ihn verborgen und hat niemanden davon erzählt. Und dann ging er hin. Und vor Freude darüber geht er hin und er verkauft alles, was er hat und er kauft jenen Acker. Dieser Acker, auf dem der Schatz ist, weil er diesen Schatz haben möchte. Er hat alles verkauft. Und genauso ist das Reich Gottes. Genau dieselbe Priorität sollte unsere Beziehung, unsere Verbindung mit Gott haben. Dass wenn wir diese Verbindung gefunden haben, dass wir hingehen und alles andere zurücklassen, alles andere plötzlich in unrelevant wird, weil wir diese Beziehung zu Gott gefunden haben und sie wirklich das Wichtigste in unserem Leben geworden ist. Und die darauf folgenden Verse, Matthäus 13, Verse 45 bis 46, gibt es noch ein Gleichnis. Da heißt es wiederum, gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und er kaufte sie. Er hat alles verkauft, er hat all die anderen Perlen, die er gefunden hatte, all das andere, wo er Zufriedenheit und Freude gefunden hat, er ist hingegangen, er hat es alles verkauft, um diese eine Perle zu bekommen. Das ist die Priorität, die unsere Verbindung mit Gott haben sollte. Wo alles andere, wo wir sagen, hey, ich lege alles andere zu deinen Füßen, Jesus. Hey, Jesus, ich lass alles andere zurück, weil das Allerwichtigste du bist und die Beziehung, die ich mit dir habe. Ich möchte, dass nichts anderes da im Weg steht zu dieser Verbindung mit dir. Beziehung mit Gott bedeutet, alles hinzugeben, alles auf eine Karte zu setzen, jeden Bereich unseres Lebens. Es bedeutet auch, uns selbst zu sterben. Matthäus 16, Verse 24 und 25 heißt es, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, er wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, er wird es finden. Jesus nachzufolgen bedeutet, unser Leben ihm wirklich hinzugeben, zu sagen, hey Jesus, dir gehört alles. Und das Coole ist, wir verlieren dabei unser Leben, weil wir es hingeben. Aber statt, dass wir ständig was nachjagen, wo wir gar nicht wissen, was es ist, dessen wir nachjagen, statt zu laufen, ohne jemals ein Ziel zu erreichen, geben wir es alles Jesus. Und indem wir es ihm hingeben, finden wir Leben. Indem wir es ihm hingeben, finden wir Freude. Indem wir es ihm hingeben, finden wir Sinn und Bestätigung und Wert. Wir setzen alles auf eine Karte. Noch so ein Textzeile von dem Rapper. It's only Jesus till I die. Nur Jesus, bis ich sterbe. Only Jesus. Und ohne das haben wir es verpasst. Wenn wir so nicht leben, dann rennen wir und rennen und rennen und rennen und fragen uns, ja, wonach rennen wir? Was versuchen wir zu erreichen? Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Da heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Viele Leute werden an diesem Tag sagen, Herr Jesus, ich habe all diese großen Sachen für dich getan. Schau dir an, was ich gemacht habe. Und dann heißt es aber im Vers 23, und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch niemals gekannt. Sie haben diese guten Werke getan, aber sie haben ihre eigentliche Berufung verpasst. Das, wozu Gott sie eigentlich berufen hatte, diese Beziehung, wo wir Gott kennen und er uns kennt, wir in dieser ständigen Verbindung leben, die haben sie verpasst. Lasst uns nicht so sein. Lasst uns nicht eines Tages vor Gott stehen und sagen, Gott, das habe ich gemacht. Und da war ich treu in der Gemeinde. Ich habe da geputzt und ich habe dies gemacht und ich war da ein guter Mensch und ich habe mich hier gekümmert. Und Gott sagt, hey, ich habe dich nicht gekannt. Das allererste, wozu wir berufen sind, ist Verbindung mit Gott. Und daraus macht alles Sinn. Von diesem Ort herauszuleben. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Und das ist auch das Einzige, was wirklich funktioniert. Johannes 15, Vers 5 heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aus dieser Beziehung heraus. Und auch eine Predigt, die hier schon öfter gepredigt wurde, ist so diese Verbindung mit Gott und was Frucht ist. Der Apfel am Apfelbaum, er denkt nicht, ich muss mich anstrengen irgendwie. Oder der Apfelbaum denkt nicht, ich muss mich anstrengen, ich muss Äpfel hervorbringen, ich brauche die Frucht, ich nehme mich einfach, ich reiß mich zusammen, ich muss das und das tun. Sondern er ist verbunden, er ist verwurzelt, die Trauben sind verbunden, die Reben sind verbunden mit dem Weinstock und aus dieser Verbindung heraus ist das natürliche Resultat Früchte. Und aus unserer Beziehung, unserer Verbindung zum Vater heraus ist die natürliche Resultat, dass wir Früchte hervorbringen, dass wir diese guten Werke hervorbringen, dass wir unser Licht leuchten lassen, dass wir die Welt um uns verändern. Aber es geht nur aus dieser Beziehung heraus. Er hat gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von ihm rennen wir und wir rennen und wir rennen und wir rennen und wir kommen nicht ans Ziel. Aber die auf den Herrn harren, sie empfangen neue Kraft. Ganz oft versuchen wir es dann genau umgedreht zu machen. So, wir sehen unsere natürlichen Aufgaben. Wir sehen all das, was zu tun ist. Wir sehen unsere vielleicht auch Probleme. Und diese Dinge verlangen nach unserer Aufmerksamkeit. Die schreien und wir wissen, okay, das muss gemacht werden, das sind Deadlines. Und diese Umstände, die rufen, hey Marie, jetzt, jetzt, nein, du kannst nicht bis morgen warten, du brauchst das jetzt, um Ruhe zu haben. Und jetzt muss diese Entscheidung getroffen werden und du musst dich jetzt darum kümmern. Und dann denken wir, ja, okay, es stimmt, ich mache das jetzt. Und Jesus, ja, hey, er wartet auf mich und es ist alles in Ordnung und hey, da ist Gnade und das ist voll gut und irgendwann dann heute Abend, dann nehme ich mir Zeit für Gott und dann kommt der Abend und wir sind so müde, weil wir den ganzen Tag gerannt sind in unserer eigenen Kraft und denken wir so, ja, okay, Gott, danke, dass Gnade da ist und morgen ist ein neuer Tag und dann versuchen wir es vielleicht nochmal. Und das stimmt, da ist Gnade da. Und wenn wir am nächsten Morgen aufwachen und sagen, hey Gott, hier, ich brauche als erstes, ich muss aus dir leben, dann ist er da. Aber noch viel besser ist es, wenn wir gar nicht erst den ganzen Tag rumgehen lassen und alle unsere Erledigungen machen, ohne in dieser Verbindung mit Gott zu sein, sondern ich glaube, manchmal müssen wir einfach sagen, hey, Fokus, was ist unser Fokus? Hey, halt, stopp. Sag mal, ich weiß nicht, woher kam das, irgendwie von irgendeiner Reality-Show oder sowas. Das Frauentausch, keine Ahnung. Irgendwie gab es mal so einen Slogan, da sagt einer, halt, stopp. Das war so mal eine Zeit lang so ein Slogan. Und ich glaube, so müssen wir manchmal in unserem Leben sein, so halt, stopp. Halt, stopp, jetzt lasse ich mich nicht mehr dominieren von meinen Umständen und renne und versuche all das zu erledigen, sondern halt, stopp, jetzt ist Fokus. Und es müssen gar nicht unbedingt Stunden sein, die wir uns einfach nur auf Gott fokussieren. Das kann sein und das ist großartig, auch wenn wir Stunden einfach in der Gegenwart Gottes verbringen. Aber manchmal ist es uns auch einfach nur ein paar Minuten, wo wir sagen, hey, halt, stopp. Manchmal, ich habe von öfter von Müttern gehört, wo sie einfach sich 3 Minuten auf dem Klo einschließen, weil das der einzige Ort ist, wo sie sich vor ihren Kindern verstecken können. So, halt, stopp. 3 Minuten können reichen. Halt, stopp, Fokus setzen. Benjamin macht sehr gute Fotos und mit dieser Spiegelreflexkamera kann man nur gute Fotos machen, wenn man den Fokus setzt. Und genauso können wir nur effektiv in unserem Leben sein, wenn wir den richtigen Fokus setzen. Und das braucht nicht unbedingt immer Stunden, sondern es ist eine ganz, kann auch manchmal einfach eine Entscheidung sein, so Fokus setzen. Halt, stopp. Jetzt muss die Welt kurz warten. Jetzt ist nur Gott und ich. Jetzt ist das, wozu ich eigentlich berufen bin. Im 1. Petrus 5, Vers 8, dort heißt es, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Ich glaube, so sind manchmal unsere Umstände so. Der Teufel geht umher und er geht umher wie ein brüllender Löwe. Unsere Umstände, sie schreien uns an und sagen, hey, Aufmerksamkeit, ich brauche Aufmerksamkeit. Ich glaube, so ein paar meiner Aufgaben und Probleme haben Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das wollen immer im Mittelpunkt stehen. Genau, und der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, um zu suchen, wen er verschlingen kann. Aber er kann nicht jeden verschlingen. Unsere Umstände können uns nicht überwältigen. Aber der Teufel geht umher und er sucht, wen er verschlingen kann. So, was ist jetzt unsere Aufgabe? Wir sollen nüchtern sein und wir sollen wachen. Wir sollen fokussiert sein. Wir sollen unseren Fokus auf Gott gerichtet haben. Wissen, wer er ist. Wissen, wer wir in ihm sind. Wissen, was seine Kraft ist, was seine Fähigkeiten sind. An diesem Ort der Gemeinschaft, wo wir erkennen, wer er ist, wo wir uns bewusst machen, hey, Gott hat ein Wort gesprochen und die Erde war. Gott hat ein Wort gesprochen und all das ist in Existenz gekommen. Plötzlich werden unsere Probleme so unrelevant. Da kann der Löwe brüllen, aber wir wissen, wie im Zoo, ja, der ist im Gehege, ist alles easy. Davon muss ich nicht beeindruckt sein. Er kann nicht jeden verschlingen und deshalb sucht er, wen er, der Teufel kann nicht jeden verschlingen und deshalb sucht er, wen er verschlingen kann. Und es sind nur die, die außerhalb des Schutzes Gottes leben. Diejenigen, die auf ihre eigene Kraft vertrauen, statt auf die Kraft Gottes. Was ist unser Fokus? Das ist auch so ein Lied von einem anderen Rapper. Was ist unser Fokus? Ja, ja. Was hat Gewicht in unserem Leben? Sprüche 4, Vers 20 bis 27. Das ist ein längerer Teil, könnt ihr gerne mal aufschlagen. Dann kann ich kurz was trinken. Da heißt es ab Vers 20, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Das ist schon das Erste, das ist Fokus. Es ist eine bewusste Entscheidung, was höre ich, worauf höre ich? Höre ich auf die Umstände dieser Welt oder neige ich mein Ohr dem zu, was Gott sagt? Vers 21, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Dann Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wie bewahre ich mein Herz? Ich habe Anfang des Sommers hat irgendwie Gott ganz klar gesagt, hey Marie, pass auf, bewahre dein Herz. Und ich habe gedacht, ja okay, wie bewahrt man sein Herz? Ich habe den Vers oft gehört, aber was bedeutet es, mein Herz zu bewahren? In der Welt funktioniert es so, dass wir unser Herz bewahren, indem wir uns dicke Mauern aufbauen und Leute nicht an uns ranlassen, indem wir Mauern aufbauen. Das kann man es eigentlich nicht beschreiben. Aber mir war schon bewusst, dass es kann nicht der Weg sein, den Gott meint. Sondern wir bewahren unser Herz, indem wir völlig durchdrungen sind mit der Liebe Gottes. Wo wir völlig verwurzelt sind in ihm, wo er alles ist, was wir haben, alles ist, was wir brauchen, und wo, wenn Enttäuschungen kommen, und Enttäuschungen sind Teil dieses Lebens, es gibt Momente, wo wir enttäuscht werden, und wenn Anstoß kommt, wenn Leute nicht lieb sind zu uns, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, wir haben Erwartungen an Menschen, dann soll unser Herz so voll sein mit Gott, dass wir denken, hey, ist völlig okay. Ist völlig okay, weil Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, er kennt meinen Namen und er hat gesagt, dass er mich liebt und er hat gesagt, dass er für mich ist. Und wenn die ganze Welt gegen mich ist, ist es egal, weil er auf meiner Seite ist. Er hat gesagt, dass er meine Kämpfe kämpft. Es ist vollkommen egal. Mehr als alles sonst, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Fokus. Wir sollen uns nicht beeindrucken lassen von den Herausforderungen des Lebens, sondern sicherstellen, dass unser Herz gefüllt ist mit der Liebe Gottes, so dass alles andere gar keinen Raum hat. Vers 24, lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen geradeaus blicken und deinen Blick gerade vor dich gehen. Fokus. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Biege nicht ab zur Rechten noch zur Linken. Lass nicht weichen deinen Fuß vom Bösen. Fokus. Fokus. Kolosser 3, Vers 2, nach der neuen Genfer Übersetzung heißt es, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Wir sollen uns auf die Realitäten Gottes fokussieren und nicht auf die Umstände dieser Welt. Wir sollen über das nachsinnen, wer Gott ist und wozu er in der Lage ist. Wir sollen ständig über ihn nachdenken und in diesem Ort der Gemeinschaft und Verbindung mit ihm leben. Und was machen wir dann, wenn Umstände kommen, wenn der Stress des Lebens kommt, wenn Enttäuschungen kommen? Ja, dann behalten wir unseren Fokus. Im Epheser 6, Vers 10 nach der Schlachter-Übersetzung heißt es, im Übrigen, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Stärke, es ist nicht unser Abmühen, sondern wir sind stark in ihm und in der Macht seiner Stärke. Aber wir können nicht stark sein in ihm und in der Macht seiner Stärke, wenn wir gar nicht wissen, wie stark und wie mächtig er ist. Deshalb brauchen wir Fokus. Deshalb müssen wir uns immer wieder, wenn wir merken, hey, ich bin plötzlich beeindruckt von den Umständen dieser Welt. Fokus, Beziehung, Gott, hey, dieser Ort der Gemeinschaft. Wer bist du? Was möchtest du? Wer möchtest du in meinem Leben sein? Was möchtest du heute mit mir gemeinsam tun? Dann wird's gut. Denn dann können auch die krassesten Umstände sein und dann können die schlimmsten Probleme eigentlich auf uns einpreschen und es ist einfach nur ein Wunder in the making, ein Wunder im Erschaffungsprozess. Dann kann Krankheit kommen, dann kann Enttäuschung kommen, dann können unvorhergesehene Herausforderungen kommen. Aber wir sind gar nicht beeindruckt davon, weil wir das Ende schon kennen von Anfang an, weil wir wissen, mein Gott hat schon gesiegt. Es ist alles in Ordnung, es kann nichts schief gehen. Philipper 4, Vers 4 heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Dann schauen wir nicht auf unsere Umstände und versuchen darin irgendwie unseren Frieden und unsere Freude zu finden, sondern wir können uns im Herrn freuen, im Herrn, nicht in unseren Umständen, alle Zeit. Das ist das Leben, zu dem wir berufen sind. Nicht, wo wir sonntags unseren Fokus auf Gott richten und uns freuen, weil auch noch die Lobpreismusik einen guten Beat hat und dann lässt sich's einfach leichter freuen, sondern im Herrn alle Zeit. All das, wozu wir berufen sind, das ist nur möglich, wenn wir an diesem Ort der Beziehung und der Verbindung mit Gott leben. Lukas 10, Vers 38, ab Vers 38, ist diese Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern in ein Dorf kamen. Und dort sind Maria und Martha, sind zwei Schwestern. Und Martha sagt, hey, komm zu uns, gemeinsam mit deinen Jüngern. Hat sie eingeladen. Und jetzt ist Jesus mit seinen Jüngern an diesem Ort. Und Martha ist die ganze Zeit am Arbeiten. Sie möchte, dass es Jesus gut geht. Und das ist echt, das ist so ein Szenario, in dem ich mich schon auch wiederfinde. So, hey, ich hab so einen krassen Gast. Ich habe Jesus, der ist in meinem Haus. Und ich versuche schnell alles so aufgeräumt wie möglich zu machen. Ich schaue, gehe zu den Nachbarn, hole das beste Essen, weil, hey, Jesus ist in meinem Haus. Was für eine Ehre. Und seine Freunde. Und hey, ich möchte das, für den Rest seines Lebens möchte ich, dass Jesus sich erinnert an den Tag, wo er in mein Haus kam. Ich möchte in seiner Erinnerung bleiben. Und Martha ist da und sie arbeitet und versucht alles irgendwie so herzurichten und ist frustriert, weil sie denkt, ja hey, eigentlich bin ich die Einzige, die sich hier zu kümmern hat. Was ist mit Maria? Warum ist sie nicht da? Warum hilft sie mir nicht? Und dann geht sie zu Jesus und sie beschwert sich und geht zu der Gruppe und sagt, hey Maria, komm und hilf mir. Vers 40 heißt es, Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie aber trat hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage du ihr doch, dass sie mir helfe. Und Jesus aber antwortete, Vers 41, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist notwendig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Sie hat die Zeit erkannt, sie hat gesagt, hey, jetzt ist der Moment, wo ich einfach zu den Füßen Jesus sitze. Jetzt ist der Moment, wo ich mich voll auf ihn fokussiere. Jetzt, hey, Jesus ist in mein Haus gekommen und mir ist egal, was mit dem Rest der Welt ist. Jesus ist in meinem Haus und ich kann mit ihm reden. Alles andere ist mir egal. Ich habe jetzt seine Aufmerksamkeit und das werde ich mir nicht von mir nehmen lassen. Es ist so Szenario, was ich schon ein paar Mal gehört habe, so in Ehen, dann die Frauen, oder Ehepaare kaufen sich ein Haus und dann der Mann ist die ganze Zeit am Arbeiten, um das Haus wunderschön zu bauen, so handwerklich und denkt sie, ja die Frau, die müsste doch jetzt glücklich sein, ich baue dieses schöne Haus für sie aus. Und die Frauen sind frustriert, weil sie denken, ja der Mann, der ist ständig am Arbeiten, der ist ständig am Bauen und der Mann denkt, ja ich bin ständig am Bauen für meine Frau und die Frau will eigentlich einfach nur Beziehung, möchte einfach nur, ja, dass sie mal zusammen reden. Ich glaube, das ist manchmal mit Gott so, wir denken, ja, hey, wir sind doch ständig, hey, wir sind in der Gemeinde, wir machen das und wir machen dies und da ein Häkchen, da haben wir Bibel gelesen, da haben wir das gemacht, heute waren wir nett, heute haben wir unseren Nachbarn gegrüßt, heute haben wir unseren Nachbarn grüßen öfter, heute habe ich jemandem das Evangelium erzählt, ich habe jemandem ein Traktat weitergegeben, selbst evangelisieren, was so wichtig ist und so auch einen hohen Stellenwert in unserem Leben haben sollte, selbst das Evangelium weiterzugeben in die Welt, ist nicht wichtiger als unsere Beziehung mit Gott. Und diesem Ort der Gemeinschaft und in dieser ständigen Beziehung ändert sich unsere Perspektive. Die Riesen werden plötzlich ganz klein, wenn wir bei Jesus sind. Dann schauen wir nicht mehr auf unsere eigenen Fähigkeiten, unsere Kraft. Wir sind nicht mehr so sehr mit dem, wir haben nicht mal mehr den Blick so, was könnte Gott jetzt vielleicht tun, sondern an diesem Ort der Gemeinschaft erkennen wir, was Gott schon getan hat. Dann wissen wir schon, hey, er hat schon den Tod besiegt. Die Bibel sagt, dass als Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er alle unsere Schuld auf sich genommen hat und er ist in die Hölle gegangen. Aber Jesus war so voller Leben, dass nach 3 Tagen heißt es, die Hölle ihn nicht halten konnte. Er sprudelt so voller Leben und es heißt, dass der Teufel besiegt ist, dass der Tod besiegt ist, die Macht des Todes ist besiegt. Er ist unter unseren Feinden, unter unseren Füßen, unter unseren Feinden auch. Er ist unter unseren Füßen. Da ist nicht mehr, oh Gott, bitte, vielleicht bist du groß genug. Falls du groß genug bist, dann bitte komm und hilf. Sondern an diesem Ort der Gemeinschaft wissen wir, ha, 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 Teufel, du bist unter meinen Füßen. Du wirst nicht mein Leben bestimmen. Du wirst nicht bestimmen, wie ich heute lebe. Von dir lasse ich mich nicht durch das Leben scheuchen und renne und renne und renne, ohne jemals anzukommen. Sondern an diesem Ort der Beziehung weiß ich, hey, es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Da ist Frieden. Als Petrus auf dem Wasser gelaufen ist, diese Geschichte, die Jünger sind im Boot und wollen von der einen Seite des Sees zur anderen Seite rudern und plötzlich sehen sie ein Gespenst mitten in der Nacht und sie schreien auf, haben Angst, dann stellen sie fest, okay, wahrscheinlich ist es Jesus. Und dann sagt Petrus, fragt man sich, was ihn da geritten hat. Sagt Jesus, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir aufs Wasser, sodass ich auf dem Wasser gehe. Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, ja? Und Jesus in all seiner Liebe und Barmherzigkeit sagt, ja, okay, komm. Er hat gesagt, komm. Und Petrus, ja, der denkt, hey, ja, es ist Jesus. Jesus hat gesagt, ich soll kommen, also steigt er aus dem Boot aus und fängt an, auf dem Wasser zu gehen. Was so verrückt ist eigentlich. Er läuft auf dem Wasser, um ihn herum der Sturm, die Wellen, all das und er ist auf dem Wasser, genau wie Jesus. Sie stehen da auf dem Wasser, sie tun das Unmögliche. Er hat seine Augen auf Jesus gerichtet, nur Jesus. Und plötzlich guckt er sich um und er sieht die Wellen und den Wind und den Sturm. Er hat seinen Fokus nicht mehr auf Jesus gerichtet. Und plötzlich erkennt er, hey, stopp, was ich tue, das kann ich gar nicht tun. Hey, was ich gerade mache, das geht nicht, das ist physikalisch unmöglich. Und das ist der Moment, in dem er sinkt. Solange er seinen Fokus auf Jesus hatte, solange er auf Jesus gesehen hat, waren die Umstände völlig egal. Solange er auf Jesus gesehen hat, war die Tatsache, ob das physikalisch jetzt möglich ist oder nicht möglich ist, war völlig irrelevant, weil Jesus hat gesagt. Jesus hat gesagt, komm, also komm ich. Amen. Wenn wir in diesem Ort der ständigen Gemeinschaft mit Gott leben, dann werden unsere Umstände so klein und so unbedeutend. Weil wir wissen, was Gott darüber gesagt hat. Und dann lassen wir uns auch nicht mehr so leicht davon ablenken. Und das Coole ist, irgendwie, wir reden ständig von Kreisläufen und meistens irgendwie meistens, wenn wir von Kreisläufen und Spiralen reden, ist es eher was Negatives. Aber genau das ist ein cooler Kreislauf. Weil wenn wir unseren Fokus auf Gott gerichtet haben, dann ist das Leben einfach. Und dann ist es, dann, wenn wir erstmal da drinnen sind, dann ist es auch kein, oh Mann, wann finde ich jetzt wieder Zeit für Gott und irgendwo, da muss ich das auch noch ein bisschen einbauen, sondern dann haben wir Gott gesehen. Indem wir Gott sehen, zieht es uns noch mehr zu ihm, wollen wir noch mehr, noch tiefer in die Beziehung gehen, erkennen wir ihn noch mehr, Umstände werden noch leiser und unrelevanter, das Leben wird noch einfacher, da ist noch eine größere Freude da, da ist noch mehr Frieden da und es ist endlich mal eine positive Spirale. Das ist die Art des Lebens, zu der wir berufen sind. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, als allererstes ist unsere Berufung diese Beziehung mit Gott. Ohne das macht alles andere keinen Sinn. Ohne das ist alles andere. Ohne diese Beziehung ist all das ist toter Buchstabe. Ohne diese Beziehung mit Gott ist all das unmöglich. Können wir gute moralische Standards draus machen, aber wir werden sie niemals erreichen können. So egal, da, egal mit wem ich auf der Straße geredet habe, mit Leuten, die nicht Christen sind, sie stimmen mir alle zu, dass wir Menschen nicht perfekt sind. Und egal wie sehr wir uns anstrengen, wir werden diesen Maßstab in uns, in unserer Kraft niemals erreichen können. Und es ist ganz logisch, weil es nie dazu gedacht war, dass wir in unseren Fähigkeiten diesen Maßstab erreichen, sondern einzig und allein aus dieser Verbindung heraus. Aber die zweite Sache, zu der wir berufen sind, ist, das Evangelium weiterzugeben. Matthäus 28, Vers 19 heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vers 20, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn wir als erstes an diesem Ort der Gemeinschaft leben und jetzt gehen wir und tun das, was das Wort sagt und geben das Evangelium weiter und gehen auf dem Wasser, dann können wir selbst darin sehen, dass er mit uns ist alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dann ist es kein Abmühen mehr, sondern dann ist es, hey cool Gott, jetzt können wir wieder was zusammen machen. Hey cool Gott, jetzt können wir gemeinsam ein Wunder sehen. Hey cool Gott, jetzt können wir das Leben von Menschen hineinsprechen. Jetzt können wir sehen, wie Depression weicht. Jetzt können wir sehen, wie Bestimmung in Leben hineinkommt. Jetzt können wir sehen, wie Menschen das Gleiche erleben, diese gleiche Freude, diesen gleichen Frieden, den ich erlebt habe. Dann ist es nicht einfach ein, okay, das ist der erste Punkt, Jesus liebt dich, Menschen haben gesündigt, Jesus ist für dich gestorben, du musst dich auch entscheiden. Sondern dann ist es, hey, ich habe was erlebt. Ich bin so erfüllt mit einer Freude, ich habe ein Leben in mir und deshalb kann ich nicht anders als zu erzählen, was ich gesehen habe. Ich kann nicht aufhören, von der Güte Gottes zu erzählen. Dann ist es kein Abmühen, kein Auswendiglernen, kein, okay, ich versuche mein Zeugnis in 3 Minuten so weiterzugeben. Gute Sachen sollten wir auch machen, aber als allererstes in dieser Beziehung mit Gott leben. Und dann sehen, wenn wir rausgehen und das Evangelium weitergeben, Menschen, Nationen zu Jüngern machen, werden wir sehen, dass er mit uns ist, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Gerade in unserer Generation, in der jüngeren Generation, ist so diese ständige Frage, ja, was ist meine Berufung? Wo soll ich hingehen? Und es ist mittlerweile so ein Zeitraum von, weiß ich was, 15 bis 20 Jahren, wo ständig diese Frage kommt, ja, was ist eigentlich meine Berufung? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Und das ist so das Unwort des Jahres 2019 für mich geworden. Ich kann es einfach nicht mehr hören, wie junge Leute fragen, hey, was ist eigentlich meine Berufung? Denn genau das ist sie, dass wir in dieser Beziehung mit Gott leben. Und die zweite Berufung, die Gott schon so klar gesagt hat, ist, dass wir hinausgehen sollen, das Evangelium verkünden sollen, der ganzen Schöpfung, dass wir Menschen zu Jüngern machen sollen. Und indem wir damit treu sind, indem wir treu sind mit dem, was wir schon wissen, was sein Wort gesagt hat, indem wir das tun, kommt Erkenntnis. Und dann wissen wir, okay, und jetzt gehen wir den Schritt. Und ich lebe in Beziehung mit Gott, in Verbindung mit Gott. Und plötzlich weiß ich, okay, ich soll in die Richtung gehen. Und dann weiß ich, okay, wir gehen weiter in die Richtung. Und dann höre ich, okay, jetzt ist das dran. Und dann lebe ich ständig in Verbindung mit ihm. Und es ist kein, okay, ich brauche jetzt den großen Masterplan meines Lebens. Ich muss genau wissen, wann ich welche Entscheidung zu treffen habe. Sondern ich weiß, hey, es ist alles in Ordnung. Gott ist mit mir. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Dann ist Frieden da, dann ist Freude da. Dann weiß ich, hey, ich lebe in meiner Beziehung zu Gott. Ich lebe in Verbindung zu Gott. Heute lebe ich darin, das heißt, heute habe ich meine Berufung erfüllt, meine erste Berufung, meine wichtigste Berufung. Wir können nach Afrika gehen und den Armen dort helfen, wir können sogar jeden Sonntag in die Gemeinde kommen und sogar Kuchen mitbringen. Wir können sogar Gemeinden gründen, die kreativsten Gemeindeaktivitäten veranstalten, aber und all diese großartigen Dinge für Gott tun. Wir können sogar weissagen, Dämonen austreiben, Wunderwirkungen tun. Aber wenn wir es nicht machen, aus einer Beziehung mit Gott heraus, dann haben wir trotzdem unsere Berufung verfehlt. Als allererstes sind wir berufen zur Beziehung mit Gott. Und dann so eine Frage, die wir uns stellen können, so was ist das wert im Licht der Ewigkeit? Was ist das, was ich heute mache? Was ist es wert im Licht der Ewigkeit? 2. Korinther 4, Vers 18 heißt es, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Was ist das, was wir heute tun, wert im Licht der Ewigkeit? Das ist so ein Gebet, was ich für mich bete und was ich auch für die Gemeinde hier bete, dass wir dass wir den Wert, den Ewigkeitswert bekommen, dass wir Ewigkeit, den Blick für Ewigkeitswert bekommen. Denn wir lassen uns so leicht beeindrucken von dem, was wir im Natürlichen sehen können und denken, okay, das muss geregelt werden, das muss getan werden. Und ich habe die Woche einfach so Zeit mit Gott gehabt und plötzlich wurde mir bewusst, so, egal was wir für Probleme haben, egal wie groß und wie mächtig sie scheinen, sie sind nichts im Vergleich zum Problem dieser Welt, die verloren ist. Denn selbst, wie wir erzählt haben hier, meine Cousin, dass dieser Mann, der gestorben ist vorletzte Woche, war der Opa von meinen Cousins und Cousinen. Dann können, selbst wenn Menschen sterben, was eigentlich was eine tragische oder eine traurige Sache sein kann, ist es nichts Schlimmes, weil wir wissen, hey, er ist in die Herrlichkeit gegangen, er ist bei Gott, er hat sich drauf gefreut, ihm geht's jetzt noch besser, als es ihm noch vor 2 Wochen ging. Er freut sich, ja, die größte Party seines Lebens, er sitzt da und feuert uns die nächste Generation an. Er sagt, hey Leute, jetzt ist eure Zeit, euren Lauf zu laufen. Und so, egal, was unsere Umstände sind, egal wie laut sie rufen, egal wie sehr der Teufel umhergeht und rumbrüllt, umhergeht wie ein brüllender Löwe. Unsere Probleme sind nichts im Vergleich des Verlorenseins der Welt. Denn Jesus allein ist der Weg zum Vater. Wenn Menschen da draußen sterben und jeden Moment, in dem wir leben, sterben Menschen da draußen, gehen sie in eine Ewigkeit, aber nicht in eine Ewigkeit mit Gott, sondern in eine Ewigkeit, eine Zeit der ewigen Verdammnis, der vollkommenen Trennung von Gott. Gehen sie an einen Ort, wo es keine Liebe gibt. Gehen sie an einen Ort, wo es kein Licht gibt. Gehen sie an den schrecklichsten Ort, den es überhaupt gibt. Und ich bete so sehr, dass wir Ewigkeitsblick bekommen. Was ist das, was ich heute mache, wert im Licht der Ewigkeit? Was ist das, woran ich mich heute aufhänge, wert im Licht der Ewigkeit? Ja, da wurde ich enttäuscht. Die Freundin, diese Beziehung habe ich mich so rein investiert und dann hat sie sich abgewandt in der Gemeinde. Der Pastor hat mich nicht gegrüßt oder die Person war gemein zu mir. Da sieht jemand nicht, was ich gemacht habe. Ich nehme Anstoß, ich werde verbittert. Was ist es wert im Licht der Ewigkeit? Selbst die Probleme, die wir heute erleben, wie schauen wir in 5 Jahren schon auf die Probleme zurück? Es ist manchmal, ich finde es manchmal echt lustig, so wenn ich denke, hey, daran habe ich mich aufgehangen, das hat mir meine Freude genommen, das hat mich mein Bewusstsein der Gegenwart Gottes gekostet, dafür habe ich 2 Tage lang irgendwie nicht in der Freude Gottes gelebt, das war mein Fokus für 2 ganze Tage, sowas Dummes, sowas Blödsinniges. Was ist es wert im Licht der Ewigkeit? Johannes 4, Vers 34, da sagt Jesus, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Jesus sagt, es ist Speise ist das, was uns nährt, Speise ist das, was stärkt. Und Jesus sagt nicht, das, was mich nährt, das, was mir Kraft gibt, ist, wenn ich jedes Vierteljahr meine 2 Wochen Strandurlaub habe. Obwohl Strandurlaub eine großartige Sache ist. Amen. Und er sagt auch nicht, das, was mich nährt, das, was mir Kraft gibt, das, was mich stärkt, ist, wenn ich eine gute Work-Life-Balance habe, eine gute Ministry-Life-Balance habe. Und es ist auch gut, eine gute Work-Life-Balance zu haben. Und er sagt nicht, das, was mich stärkt, das, was mir Kraft gibt, ist, wenn ich abends meine Stunde Fernsehen gucken kann und rechtzeitig ins Bett komme. Sondern er sagt, das, was mich nährt, ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Er sagt, hey, ich kann arbeiten, ich kann Dinge tun und ich werde daraus gestärkt, weil ich weiß, es ist der Wille des Vaters. Das ist was völlig Irrationales. Es ist was Übernatürliches, es ist ein übernatürliches Prinzip, dass es nährt uns. Wir können Dinge für Gott tun, wenn wir sie aus der Gemeinschaft mit Gott heraus tun. Wir können das Evangelium weitergeben. Wir können in der Gemeinde dienen. Wir können Klos putzen und von früh bis abends in der Gemeinde dienen. Wenn es der Wille des Vaters ist, dann werden wir nicht müde davon werden. Dann werden wir nicht nach Hause gehen und denken, boah, jetzt bräuchte ich erstmal 10 Wochen Urlaub. Sondern dann nährt es uns. Jesus sagt, es nährt mich, es stärkt mich, es gibt mir Kraft, den Willen des Vaters zu tun. Da ist kein Burnout. Da ist, jetzt könnte ich noch was machen. So jetzt fühle ich mich, als hätte ich gerade 10 Wochen Urlaub gehabt, statt dass ich jetzt 10 Wochen Urlaub brauche. Dann sind wir, wenn wir müde und erschöpft sind, wenn wir merken, unser Leben zieht an uns, wir sind ständig gestresst und wir sind ständig müde und heruntergezogen, dann glaube ich, ist es wichtig, ist es höchste Zeit, höchste Eisenbahn, dass wir anhalten und stoppen und sagen, stopp, irgendwo haben wir es verpasst. Denn ich glaube, dass wir viele Sachen tun können. Ich glaube, ich kenne Christen, ich habe Prediger getroffen, die haben gesagt, dass sie über Jahre keinen freien Tag hatten. Ich glaube, wir können, es geht nicht darum, wie viel wir arbeiten. Ganz am Anfang habe ich gesagt, Business, beschäftigt sein, hat nichts zu tun mit der Menge an Aufgaben, die wir haben. Aber Jesus sagt, was mich stärkt, ist, den Willen meines Vaters zu tun. Und wenn wir merken, dass wir erschöpft sind, dass wir ständig wie niedergedrückt sind, dann ist es höchste Zeit, dass wir anhalten und Gott fragen, was ist dein Wille? Wo habe ich es verpasst? Denn wenn ich den Willen des Vaters tue, dann kann ich, wie vorhin in Jesaja 40, Vers 31, aber die auf den Herrn hoffen, sie gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Die auf den Herrn harren, die auf den Herrn hoffen, die auf Gott fokussiert sind, sie können rennen und 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 sie können rennen, aber statt müde zu werden und direkt ins Burnout zu rennen, rennen sie und sie rennen und sie rennen und sie rennen und sie rennen und es wird besser und es wird besser und es wird besser und es ist noch mehr Freude, noch mehr Frieden, noch mehr Begeisterung, noch mehr yes, ich kann noch mehr mit Gott erleben, ich kann noch mehr diese Welt verändern. Und dass eine Leichtigkeit da ist, da werden wir gestärkt und genährt, wenn wir den Willen des Vaters tun, wenn wir auf ihn harren, aus dieser Beziehung heraus leben. Das heißt, wir werden empor wie die Adler. Und keine Ahnung, habe ich ein paar Mal jetzt in Predigten gehört, ich habe das nicht überprüft, aber angeblich ist es so, dass die Adler ihre Flügel ausweiten und gerade wenn die haben so ein besonderes Gefühl für Luftströme und gerade kurz bevor der Sturm kommt, wenn der Sturm kommt, dann haben die irgendwie was in ihrer Aerodynamik, dass sie einfach ihre Flügel ausbreiten und gerade wenn der Sturm kommt, ist, wenn sie am höchsten fliegen, ist, wenn sie einfach wenn sie emporgehoben werden und einfach über dem Sturm schweben. Und das finde ich so ein cooles Bild, so deshalb glaube ich einfach, dass das stimmt. So, dass wir, die auf den Herrn harren, wir harren auf den Herrn und plötzlich kommen all diese Umstände, plötzlich kommt dieser Sturm und statt, dass wir beeindruckt werden davon und uns niederreißen lassen, heben wir unsere Flügel empor wie der Adler und wir nutzen diesen Sturm noch, wir sagen, Sturm, du wirst mein Leben nicht definieren, sondern Sturm, du bist der Beginn eines Wunders in the Making, eines neuen Zeugnisses, ich hebe die Flügel empor wie ein Adler und nutze diesen Sturm, um aufzuheben, aufzuschweben und ich werde direkt über den Sturm drüber fliegen. Aus dieser Beziehung mit Gott, in dieser Beziehung mit Gott. Wir werden rennen und rennen und rennen und nicht müde werden. Philipper 3, Vers 13 heißt es, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aber aus nach dem, was vor mir ist. Und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Wir lassen all das zurück, was wir erlebt haben. Wir lassen uns nicht dominieren von Enttäuschungen. Wir lassen uns nicht dominieren von Schuld. Wir lassen uns nicht dominieren von jetzt habe ich es verpasst. Wir lassen uns nicht dominieren von all diesen Dingen. Wir lassen alles zurück und wir haben unseren Fokus auf Gott, auf das, was vor uns liegt, auf, Gott, du bist es wert. Und ich mit dir laufe ich meinen Lauf und ich werde diesen Lauf vollenden. Als Reinhard Bonnke letztes Wochenende gestorben ist, es war, als wir gerade auf der Straße waren in Berlin. Und plötzlich hatte ich so ein krasses Bewusstsein, innerhalb von kurzer Zeit sind zwei sehr bekannte Generäle Gottes gestorben, Billy Graham und Reinhard Bonnke. Leute, die wirklich Weltevangelisation, Weltmission auf ein neues Level gebracht haben, sage ich mal. Die Menschen erreicht haben in einem Ausmaß, wie es nie, wahrscheinlich niemand zuvor getan hat. Und sie haben ihren Lauf vollendet, sie sind bei Gott. Und es war so, als ob Gott sagt, so, wer wird gehen, wenn nicht du? Wer wird gehen, wenn wir nicht aufstehen und unseren, genau so wie sie sagen, hey, wir haben unseren Fokus gerichtet, wir vergessen all das, was hinter uns ist. Wir lassen uns nicht verdammen, wir lassen uns nicht beeindrucken von unseren Umständen. Wir haben unseren Fokus gerichtet und wir laufen unseren Lauf. Wir werden nicht abweichen, zur Linken oder zur Rechten. Wir sind fokussiert und wir werden unseren Lauf vollenden. In Hebräer 12, Verse 1 bis 3 heißt es, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus. Wir können diesen Lauf nur laufen, wenn wir auf Jesus schauen. Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete, sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, in euren Seelen ermattet. Jesus hat einen Preis bezahlt, damit wir in Verbindung mit Gott leben können, dass wir jeden Tag unseres Lebens in Beziehung mit ihm leben können. Jesus hat einen Preis bezahlt, sodass wir unseren Lauf laufen können, nicht in unserer Kraft, nicht in unserer Stärke, sondern in seiner Kraft, in der Macht seiner Stärke, aus dieser Beziehung heraus und unseren Lauf vollenden können. Nicht in uns, nicht in dem, was wir können, sondern immer mit Fokus auf ihn. Was ist unser Fokus? Lass uns einfach in dieser Weihnachtszeit jetzt, und ich weiß, Weihnachten, wir reden von dem Fest der Liebe und so weiter, und Hashtag Real Talk, wir wissen alle, wenn Weihnachten die ganze Familie zu Hause ist, dann geht's länger, als es eigentlich gehen sollte. Das heißt, es wird weniger geschlafen, als wir eigentlich schlafen sollten. Das heißt, wir sind müder, als wir eigentlich sein sollten. Das heißt, wir sind manchmal eventuell unter Umständen anfälliger für Streitigkeiten, als wir eigentlich sein sollten. Sind gestresst und lass uns ablenken. Lass uns sicherstellen, dass wir in dieser Weihnachtszeit unseren Fokus bewahren. Und selbst dann, wenn Weihnachten vorbei ist für das Jahr 2020, dass wir unseren Fokus nicht verlieren, dass wir immer auf Gott, unseren Fokus auf Gott gerichtet haben. Und wenn wir merken, dass Umstände uns beeindrucken, wenn wir merken, dass wir plötzlich von Stürmen beeindruckt sind, dass wir beeindruckt sind von dem Brüllen des Löwen, dass wir sagen, halt, stopp, Fokus setzen. Halt, stopp, jetzt rede ich. Halt, stopp, Umstände, ist mir egal, ich lasse mich nicht dominieren. Halt, stopp, jetzt ist Fokus setzen. Sodass wir eines Tages, genauso wie Billy Graham und wie Reinhard Bonnke und wie Heinz Ehmer sagen können, wir sind unseren Lauf gelaufen. Wir sind unseren Lauf gelaufen, wir haben uns nicht ablenken lassen, wir haben uns nicht beeindrucken lassen von unseren Umständen, wir haben uns nicht überwältigen lassen von der Größe der Aufgabe, sondern wir haben unseren Fokus auf Gott gesetzt und aus dieser Beziehung herausgelebt. Mit dem Wissen, hey, es war nicht unsere Kraft, es war nicht unser Können, es war nicht unsere Weisheit, sondern es war immer ständig in der Verbindung mit Gott. Es war seine Weisheit, es war seine Kraft, es war seine Freude, es war seine Fähigkeit. Dann können wir auch gar nicht stolz werden, weil wir wissen, es war völlige Abhängigkeit von ihm. Dann werden wir wie Jesus, werden wir Nachahmer Gottes aus dieser Verbindung heraus. Nur in dieser Verbindung können wir das tun, wozu wir berufen sind. Alles andere wird uns in den Burnout führen. Alles andere wird uns ermüden. Alles andere ist anstrengend und nicht das, wozu wir eigentlich berufen sind. Halleluja. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater, für deine Gegenwart. Danke, Vater, dass dass wir in Beziehung mit dir leben dürfen. Vater, ich danke dir, dass du dein Wertvollstes gegeben hast, dass du Jesus gegeben hast, der gehorsam war bis in den Tod, der am Kreuz gestorben ist, für unsere Fehler in die Hölle gegangen ist, an unserer Stelle den Preis bezahlt hat für die Fehler, die wir begangen haben, aber der am dritten Tag wieder auferstanden ist. Jesus, ich danke dir für den Gehorsam bis in den Tod, dass du den Weg frei gemacht hast. Du hast so einen hohen Preis bezahlt, dass wir in Verbindung mit Gott, dem Vater, leben können, dass wir in dieser Verbindung, aus dieser Beziehung heraus jeden Tag, jeden Moment unseres Lebens leben können. Jesus, ich danke dir dafür, dass du das bezahlt hast. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, hilf uns, Fokus zu bewahren. Hilf uns, dass wir erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Hilf uns, dass wir unsere Augen auf dich gerichtet lassen, dass wir uns nicht beeindrucken lassen von Umständen her. Zieh an unserem Herzen her. Zieh an unserem Herzen, dass es uns hineinzieht an diesem Ort der Gemeinschaft mit dir. Dass auch wenn Umstände uns anbrüllen, dass wenn der Stress und Alltag des Lebens kommt, dass wir rechtzeitig sagen, halt, stopp, ich lasse mich nicht dominieren von meinen Umständen. Ich lass mich nicht dominieren von den Aufgaben, die ich zu erledigen habe, sondern als erstes trete ich in das hinein, wozu ich berufen bin. Das ist Beziehung mit dir, Herr. Halleluja, ich danke dir, dass wir erkennen, dass wir es nicht können. Wir können es nicht und wir geben uns dir heute neu hin. Wir wissen, wir gestehen uns ein, wir können es nicht. Wir können es nicht in unserer eigenen Kraft. Wir sagen, wir geben uns hin, we surrender, wir ergeben uns. Wir versuchen es nicht länger in unserer eigenen Kraft. Herr, es tut uns leid, wo wir es versucht haben in unserer eigenen Kraft. Es tut uns leid, wo wir mehr auf unsere eigene Kraft vertraut haben, auf unsere eigenen Fähigkeiten, statt auf dich, Herr. Und wir laden dich ein, dass du neu kommst in unser Leben, Herr. Dass wir neu in diese Gemeinschaft hineinkommen, neu in das Bewusstsein deiner Gegenwart und auch für die restlichen Wochen dieses Jahres unseren Lauf laufen. Dass wir laufen und nicht ermatten, Herr. Dass wir laufen und rennen und nicht müde werden, Herr. Dass wir deinen Willen tun und dass es uns Speise ist. Dass wir deinen Willen tun und statt davon müde zu werden, wir Freude und Kraft empfangen, Herr. Ich danke dir einfach, dass du, der Schöpfer von Himmel und Erde, unseren Namen kennst, dass du jeden Einzelnen von uns beim Namen gerufen hast, dass du dich danach sehnst, Gemeinschaft mit uns zu haben, Herr. Was für ein Privileg, dass wir mit dir gemeinsam leben dürfen und dass wir gemeinsam mit dir die Welt um uns verändern dürfen, Herr. Was für ein Privileg, ich danke dir, dass du uns benutzen möchtest. Danke, Vater. Halleluja. Ich versiegel diese Botschaft in jedem Einzelnen von unseren Herzen, Herr, dass wir uns nicht ablenken lassen, dass wir wirklich Fokus bewahren, dass wir nie wieder da hineinfallen, wo wir es in uns selbst versuchen, sondern Fokus bewahren, unseren Lauf vollenden, Herr, dass wir den Siegeskranz erreichen, das Ziel erreichen. Halleluja, danke, Vater. Im Namen Jesu. Amen. Amen.